Die Bundesregierung versucht, die öffentlichen Forschungseinrichtungen intensiv in Rüstungsforschung einzubinden und bläst dafür zum Angriff auf die Zivilklauseln. An der Uni Kassel gibt es auf Initiative von Studierenden seit 2013 eine solche Zivilklausel. Darin heißt es: Forschung und Entwicklung, Lehre und Studium an der Universität Kassel sind ausschließlich friedlichen Zielen verpflichtet. Nun aber steht eine Formulierung zur Diskussion, die anerkennt, dass immer schwerer zu trennen ist, welche Forschungsergebnisse rein zivil sind und welche irgendwann auch militärisch genutzt werden könnten. Gegen diese Aufweichung gibt es heftigen Widerstand und die Entscheidung des Senats der Uni ist vorerst vertagt. Die heutige Sendung beinhaltet eine kurze Skizzierung der Entwicklung der sogenannten Verteidigungsforschung der Bundesrepublik, eine Einordnung der Zeitenwende in die geopolitischen Ambitionen der Bundesregierungen und ihre Umsetzung durch Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung und eine Darstellung des Widerstands von Forschenden gegen Verharmlosung von Dual Use für Militärforschung durch Dr. Hannes Jung, Science for Peace am DC, sowie Vorschläge für eine ethisch verantwortete Forschung.
Am deutschen Elektronensynchrotron, kurz DESY, hat das Direktorium kürzlich eine Diskussion darüber begonnen, ob die Beschränkung der Forschung auf zivile und friedliche Zwecke noch angemessen sei oder ob militärische Forschung im DESY-Labor erlaubt sein sollte. Dazu äußerte sich kürzlich in einem Beitrag bei Dreisat die DESY-Direktorin Beate Heinemann wie folgt. Zitat: Die Wissenschaft wurde auch missbraucht, teilweise im Naziregime, und das wollte man um Gottes Willen verhindern. Ende des Zweiten Weltkriegs. Nun ist sehr viel Zeit ins Land gegangen und jetzt muss sich das ändern, wird sich das ändern. Also damit wird schon mal eine gewisse Richtung vorgegeben von der Direktorin des DESYs. Gegen diesen offenen Angriff auf die seit 2013 bestehende Zivilklausel am DESY formiert sich Widerstand. Dazu wird später auch Hannes Jung unter anderem mehr ausführen. Aber nicht nur aufgrund von Beate Heinemann lohnt sich ein Blick zurück in die Geschichte, sondern wir wollen einmal den bisher meines Erachtens zumindest größten Militarisierungssprung in der deutschen Geschichte betrachten. Der offiziell ausgewiesene Beginn der sogenannten Verteidigungsforschung in der Bundesrepublik ist datiert auf das Jahr 1955-1956. Verschiedene Industriebranchen und Verbände der Großindustrien hatten bereits lange zuvor begonnen, sich mit Fragen des Aufbaus einer nach militärischen Zwecken orientierten Forschung und Entwicklung zu beschäftigen und wichtige Voraussetzungen für den Wiederaufbau rüstungsorientierter Konzernforschung zu schaffen. Bereits 1952 hatte der damalige Professor der TU Aachen und vormalige wissenschaftliche Mitarbeiter in der Krupp'schen Rüstungsproduktion, Professor H. Schenk, dazu aufgerufen, Zitat: Unbedingt die reichen Fabrikationserfahrungen des Krieges wieder einzusammeln. Noch lebt eine große Anzahl der Herren, die dieses wertvolle Gut noch kennen und zusammentragen können. Jetzt ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, diese Personen leben nicht mehr. Aber die Frage ist auch da, wie es weitergeht. Der spätere Präsident des Bundesverbands der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, Herr Thalau, beschreibt in einem Aufsatz im Jahrbuch der Luftwaffe 1955-56 unter dem Titel »Die alten Kräfte sammeln sich« minutiös den Prozess der Zusammenfassung der alten Kräfte in den einzelnen Werken und späterem Raum- und Luftfahrtindustrie und auf verbandspolitischer Ebene. Das ist immer alles zeitgleich einhergegangen, auch mit den Versuchen genau dieser Industrien und Verbände auch größeren Einfluss auf die Universitäten zu bekommen. Unter anderem am besten ist es gelungen an der TU Aachen. Die hinter der Remilitarisierungsmaßnahme stehenden wirtschaftlichen und politischen Gruppen befanden sich 1955-56 in einer sehr schwierigen Lage. Zwar war man sich angesichts des, Zitat, verlorenen Krieges und der jahrelangen Diffamierung rüstungstechnischer Forschung und Entwicklung, Zitat Ende, darüber im Klaren, dass die Frage einer, Zitat, näheren Zuordnung von wissenschaftlicher Forschung und Verteidigung anders angefasst werden muss, als dies etwa in den 1930er Jahren geschah. Also es bedarf einer Revision des taktischen Vorgehens von genau dieser Rüstungsindustrie. Eine offene und von Beginn an weitreichende Unterordnung vor allem öffentlicher Forschungskapazitäten unter militärische Zwecke war schlicht unmöglich. Außerdem kam hinzu, dass es einen immensen Nachholbedarf im Inland gab. Die günstigen Bedingungen, die vorherrschten, um eine Exportausweitung hervorzubringen und die Gewinnung bedeutender Außenmärkte, hatte viele bzw. alle zivilindustriellen Kapazitäten ausgelastet. Der erreichte Stand, quasi der Vollbeschäftigung, zwang die Industrie zur Einleitung zu Rationalisierungsmaßnahmen und der Ablehnung des militärischen Konzepts der damaligen Adenauer-Regierung, da der vorgesehene schnelle Aufbau einer 500.000-Mann-Armee umfassenden Bundeswehr auch die wahre Arbeitskraft noch stärker verknappen würde. Heute sind wir ja vor der Einführung einer Wehrpflicht und auch da ist dann vielleicht zu diskutieren, wie stehen eigentlich die Kapitalinteressen dazu, warum wird das gerade jetzt wieder gemacht und warum besteht da gerade dieser Bedarf. Auch wenn es massiven Druck aus der CDU gab, unter anderem Strauß, also damaliger Atomminister, konnte nur eine verkürzte Wehrpflicht eingeführt werden und ein eingeschränkter Personalbestand beschlossen werden, was den Interessen der Industrie entgegenkam. Damit war außerdem verbunden eine Orientierung auf eine technologisch hochentwickelte Armee statt einer Massenarmee. Statt die Produktionsaufgebote zu belasten, wurden so neue Forschung und Entwicklungsaufgaben erschlossen. Und die Zusammenarbeit mit den Universitäten und öffentlichen Forschungseinrichtungen wurde umso notwendiger. Da ist besonders interessant, ein Schwerpunktprogramm sich anzuschauen, nämlich das Schwerpunktprogramm der Verteidigungsforschung und verwandte Schwerpunktprogramme des Bundes für Luft- und Raumfahrtforschung, die vor allem auf die Erweiterung der Forschungskapazitäten, welche relativ hohen Maß an staatlicher Planifikation erkennbar machten. Auch heute besteht zumindest diese Parallele, dass auch wieder verstärkt die Raumfahrtforschung gefördert werden soll. Es wurden, glaube ich, jetzt gerade auch wieder 35 Millionen beschlossen, alleine für die weitere Militarisierung der Raumfahrt. Und das findet sofort Niederschlag auch an der Frage, was an Universitäten erforscht werden soll. Dazu gab es genau zu dieser Zeit eine wissenschaftliche Studie, die sich angeschaut hat, wie sich bei den Ingenieur- und Naturwissenschaften die Forschungskapazitäten entwickelt hat. Dabei ist interessant zu sehen, dass gerade in dem Bereich Luft- und Raumfahrt in diesem Zeitraum es zu einer 4,7-fachen Anstieg kam, während die Kapazitäten an anderen Universitäten in dem gleichen Zeitraum nur um das 1,9-fache steigerten. Ebenso wurden in dieser Phase die in den Empfehlungen des Wissenschaftsrats von 1960 vorgeschlagenen Schwerpunkte auf dem Sektor Luft- und Raumfahrt nahezu vollständig realisiert, während die auf anderen Wissenschaftsbereichen geplanten Schwerpunkte nicht durchgeführt wurden. Da kann man sich die Frage stellen, was bedeutet das heutzutage in einer Lage, in der die öffentlichen Einrichtungen von massiven Kürzungen betroffen sind, aber trotzdem genau solche oder sehr ähnliche Vorhaben von der Bundesregierung vorgegeben werden. Deswegen jetzt der Sprung wieder zurück in die Gegenwart. Die jetzige Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt hat die sogenannte Hightech-Agenda Deutschland veröffentlicht, in der 6 Schlüsseltechnologien genannt werden, unter anderem KI, Quantentechnologie, Mikroelektronik und Biotechnologie. Mit diesem Papier soll Deutschland die Innovations- und Wirtschaftskraft wieder gestärkt werden oder erstarken. Und besonders interessant ist es dabei, dass 9 Hebel genannt werden, wie diese Agenda umgesetzt werden soll. Und den Hebel 9 möchte ich einmal auszugsweise zitieren. Der heißt: Hemmnisse, die zivil-militärische Forschungskooperation erschweren, abbauen und Zusammenarbeit stärken. Denn nur durch vertieften Austausch und Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen ziviler und militärischer Forschung können mögliche Synergien gehoben und der Forschungsstandort Deutschland im verschärften internationalen Wettbewerb um Schlüsseltechnologien gestärkt werden. Also da sieht man, was dieses Handeln oder das Vorhaben der Bundesregierung ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet dieses politische Handeln für Forschungseinrichtungen wie das DESI und die Universitäten? Und auch welche Schritte der Militarisierung wurden schon durchlaufen und wie kann der Widerstand gegen die weitere Militarisierungsversuche aussehen? Unter anderem diese Frage wollen wir mit Jürgen Wagner und Hannes Jung diskutieren. Jürgen Wagner ist Politikwissenschaftler und Historiker und geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Informationsstelle Militarisierung und Herausgeber zahlreicher Veröffentlichungen. Auf zwei möchte ich noch besonders verweisen. Das ist einmal das Buch Im Rüstungswahn, Deutschlands Zeitenwende zur Aufrüstung und Militarisierung, was im Jahr 2022 veröffentlicht wurde. Und es ist sehr, sehr lesenswert. Und das andere ist gerade kürzlich erschienen und ist ein Paper, was er im Auftrag für Die Linke gemacht hat. Kriegswirtschaft in Deutschland und Europa, ein neues Industriemodell für die Großmachtkonkurrenz? Der andere Referent ist Hannes Jung. Er hat als Experimentalphysiker am Deutschen, also am DESI, in Hamburg gearbeitet und ist Sprecher der Gruppe Science for Peace und ist einer der zentralen Figuren in der Formierung des Widerstands am DESI. Aber jetzt übergebe ich das Wort an Jürgen Wagner.
Die Angriffe heute auf die Zivilklausel finden ja in dem Zusammenhang dieser sogenannten Zeitenwende statt. Damit in einem Kontext, wo alles, was bei drei nicht rechtzeitig auf dem Baum ist, auf Kriegstüchtigkeit getrimmt wird. Das ist der eine Teil für den Input, den ich machen möchte, sagen wir mal ein paar Sachen wenigstens rauszupicken, die wichtigsten Elemente. Ich wurde aber auch gebeten, weil diese Zeitenwende nicht im luftleeren Raum entstand, ein bisschen auf die Vorgeschichte der Zeitenwende einzugehen und damit möchte ich einen Anfang machen. Wenn man es mal ganz grob zusammenfasst, kann man seit dem vermeintlichen, muss man wohl heute sagen, Ende des Kalten Krieges, Anfang der 90er von mindestens vier Brüchen in der deutschen Außensicherheits- und Militär- und Machtpolitik sprechen. Phase 1 begann Anfang der 90er Jahre mit dem Wegfall der Sowjetunion, Ende des Warschauer Paktes, eine recht fieberhafte Suche von NATO und Bundeswehr nach neuen Aufgabengebieten und damit eine neue Legitimation natürlich auch für die Fortexistenz ihrer Organisationen. Die wurden dann schnell gefunden in sogenannten Out-of-Area-Einsätzen, also Militäreinsätzen weit weg der Landesgrenzen gegen technologisch eher unterlegene Gegner. In den 90er Jahren wurden dann die Armeen sowohl der NATO als auch der Bundeswehr eher weg von Großschlachten gegen andere Großmacht wie die Sowjetunion hin zu solchen Einsätzen umgebaut, mit dem ersten Höhepunkt der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Jugoslawiens mit deutscher Beteiligung 1999, fortlaufend ab 2001 immer mehr Einsätze, insbesondere in Afghanistan mit deutscher Beteiligung, sodass 2006 eigentlich das damals ranghöchste Papier der Bundeswehr, das Weißbuch der Bundeswehr, recht lapidar formulierte, der Umbau der Bundeswehr zu einer Armee im Einsatz sei jetzt abgeschlossen und damit eigentlich in relativ kurzer Zeit eine komplette Veränderung des Auftrags. Der Prozess ging dann in eine zweite Phase über. Ausgehend von 2006 eskalierte vor allem der Krieg in Afghanistan mit der großen deutschen Beteiligung sehr massiv und führte dann dazu, dass es durchaus ein bisschen Skepsis nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in Teilen der Regierenden gegenüber diesen Militäreinsätzen gab. Und das schlug sich dann nieder 2009 in einem recht bekannt gewordenen und heftig umkämpften Passus im Koalitionsvertrag damals der schwarz-gelben Regierung, nämlich dass sich Deutschland in sicherheitspolitischen Fragen von einer Kultur der militärischen Zurückhaltung leiten lassen würde. Das war ein bisschen übertrieben gesagt. Die Bundeswehr wurde weiter aufgerüstet, hat auch weiter Geld gekriegt, der Afghanistan-Krieg ging weiter. Aber es war nicht bloß ein Lippenbekenntnis. Diese Kultur der militärischen Zurückhaltung schlug sich vor allem nieder in der deutschen Nichtbeteiligung am NATO-Angriff auf Libyen. Als einziges großes NATO-Land verweigert Deutschland diesen Krieg mit völliger Berechtigung, wie man immer mehr irgendwie im Nachhinein dann natürlich völlig klar wusste, diesen Angriff. Und diese Nichtbeteiligung hat in Teilen der sicherheitspolitischen Eliten Schockwellen ausgelöst, die ein wesentliches Element hin zur Zeitenwende angeschoben haben, nämlich die Wahrnehmung, dass dieses Nein Deutschlands zu diesem Krieg schweren machtpolitischen Schaden verursacht hätte und unbedingt einer Kursbegradigung bedürfe. Und diese Kursbegradigung wurde dann sehr systematisch in dem Projekt namens Neue Macht, Neue Verantwortung von September 2012 bis November 2013 auf den Weg gebracht. Es war ein Projekt, durchgeführt von Stiftung Wissenschaft und Politik, also der wichtigsten, die Bundesregierung beratende Deutsche Denkfabrik und German Marshall Fund, wichtiger transatlantischer Think Tank. Es versammelte etwa 50 Leute mit der spannenden Zusammensetzung, einmal personell, von so Hardliner, die auch heute zum Teil noch eine Rolle spielen, wie Kiesewetter als Stahlhelm-Fraktion der CDU, bis hin aber zu Stefan Liebig, also der militäraffine Teil der Linkspartei, war der Versuch, also politisch eine möglichst breites Spektrum zusammenzuknoten. Und auch funktionell waren relativ viele Leute dabei, Bundestag, Mitarbeiter, Verwaltung, Wissenschaft, Denkfabriken und so weiter. Um diesem breiten Spektrum war dann das Ziel nicht weniger, wie es dann im Abschlussbericht hieß, eine neue Definition deutscher Staatsziele, weil als Diagnose und Problem wurde erkannt, Deutschland sei angesichts seines ökonomischen Potenzials lediglich eine Gestaltungsmacht im Wartestand. Was sich ändern müsse, das ist die freundliche Formulierung für: Wir haben unser Weltmachtpotenzial oder machtpolitisches Potenzial noch nicht adäquat umgesetzt. Und das führte dann zu solchen Sätzen, direkt aus dem Projektbericht. Zitat: Wenn Deutschland die eigene Lebensweise erhalten und schützen will, muss es sich folglich für eine friedliche und regelbasierte Weltordnung einsetzen. Diese regelbasierte Ordnung ist heute ein recht geläufiger Begriff, wurde aber damals meines Wissens das erste Mal prominent in die Debatte eingeführt. Mit allen legitimen Mitteln, die Deutschland zur Verfügung stehen, einschließlich wo und wenn nötig den militärischen. Deutschland war noch nie so wohlhabend, so sicher und frei wie heute. Es hat mehr Macht und Einfluss als jedes demokratische Deutschland vor ihm. Damit wächst ihm auch neue Verantwortung zu. Das verlangt mehr militärischen Einsatz und mehr politische Führung. Und daraus wurde dann ein: Wir dürfen uns nie wieder einem Einsatz wie Libyen oder sonst einem relevanten militärstrategischen Projekt des Westens versagen. Und dieses Grundkonstrukt, mehr Verantwortung auch militärisch als Führungsmacht übernehmen, wurde in der Folge die nächsten 10 Jahre im deutschen Diskurs überaus wirkmächtig, und zwar indem es mehr oder minder 1:1 übernommen wurde bei den Auftritten von Ursula von der Leyen, damals als Verteidigungsministerin, Frank-Walter Steinmeier, damals als Außenminister, und vor allem von Joachim Gauck, damals als Bundespräsident, bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2014, wo sie recht denkwürdige Reden gehalten haben. Und das ist auch nicht von ungefähr so, weil der Stabsstellenleiter, weil Moritz Kleine-Brockhoff, der Chef des German Marshall Funds, also eines der beiden Durchführungsorgane, aus dem Projekt zum Stabsstellenleiter Reden von Joachim Gauck befördert wurde und mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diese recht epochale Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz geschrieben hatte. Zumindest haben ganze Teile der Rede von Joachim Gauck wurden wortgleich aus dem Projekt Neue Macht, Neue Verantwortung abgekupfert und alle Kernideen sind dann auch enthalten. Im Kern wurde aus Nie wieder Krieg da ein Nie wieder Krieg ohne uns unter dem Rubrum einer deutschen Verantwortungspolitik, die militärisch als Führungsmacht wahrgenommen werden müsse. Was da aber noch fehlte, ist das Geld, um solche Ansprüche zu untermauern. Deswegen wurde parallel sozusagen zu diesem Mindset, angestoßen vom Verteidigungsministerium im Februar 2014, die sogenannte Agenda Rüstung. Die hatte verschiedene Komponenten, aber im Wesentlichen war es eine recht schlau und clever orchestrierte mediale Kampagne, die im Kern darauf rauslief, dass alle Probleme der Bundeswehr in irgendeiner Form darauf zurückzuführen sei, dass sie seit Jahren kaputt gespart worden wäre. Also diese gesamte Schrotthaufendebatte wurde darauf reduziert, dass es nicht Korruption, nicht ein dysfunktionaler Beschaffungsapparat oder irgendwas wäre, sondern es gäbe einfach viel zu wenig Geld. Und ab 2014 wurde das natürlich vom Verteidigungsministerium, von der Industrie natürlich, von aber Politik und Medien gebetsmühlenartig in die Köpfe der Bevölkerung eingehämmert und leider aus meiner Sicht auch sehr, sehr erfolgreich verankert. Und ich glaube, ohne diese Erzählung der kaputtgesparten Bundeswehr wäre das, was dann in der Zeitenwende möglich war, so nicht gegangen. Deswegen bedarf das natürlich erstmal der ersten Korrektur. Real ist der Verteidigungshaushalt vom Jahr 2000 mit 23,8 Milliarden bis zum Jahr 2022, Beschlusslage vor der Zeitenwende, mit 50,4 Milliarden deutlich angestiegen, auch inflationsbereinigt um 30-33%. Da kann man ja eine Meinung haben, wie man will dazu, aber wie in den Medien ernsthaft von kaputt gespart geredet werden konnte, entzieht sich angesichts der Zahlen doch irgendwo ein bisschen. Da müsste man arge Klimmzüge mit Relation zum Bruttoinlandsprodukt oder sonst was machen, um das hinzukriegen. Aber diese Geschichte hat verfangen und hat es dann Olaf Scholz, neben natürlich dem Schock des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, aber das war, glaube ich, das zweite wesentliche Element, das ermöglicht, in dieser Dimension seine Zeitenwende-Rede so kritiklos auch durchzukriegen, mit zwei Elementen am 27. Februar. Erstes Element: Fortan werde die Bundesregierung Militärausgaben von 2% des Bruttoinlandsprodukts ausgeben und es werde dieses Sondervermögen von 100 Milliarden ausgelobt für Investitionen. Brauchte es, um die Schuldenbremse zu umgehen, noch eine Grundgesetzänderung? In diesem Jahr wurden diese 2% des Bruttoinlandsprodukts das erste Mal übersprungen, und zwar folgendermaßen: Im Jahr 2024 war der offizielle Verteidigungshaushalt 51,95 Milliarden. Das ist von 2% des Bruttoinlandsprodukts mit rund 86 Milliarden eine ganze Ecke weg. Deswegen wird jetzt in den kommenden Jahren immer was vom Sondervermögen abgezwackt, um sich an diese 2% ranzupirschen, die man ja auch tatsächlich so zugesagt hatte. 2024 sind es 19,8 Milliarden gewesen. Im Soll zumindest, ist man immer noch nicht da. Deswegen kommen nochmal 18,83 Milliarden nach sogenannten NATO-Kriterien dazu. Das sind militärrelevante Ausgaben, die weder im Sondervermögen noch im Verteidigungshaushalt angesiedelt sind, sondern in anderen Haushalten, vor allem im allgemeinen Haushalt, im Einzelplan 60. Dort sind zum Beispiel die Kosten für alle Waffenlieferungen an die Ukraine drin, sind die Kosten für alle europäischen Militärtöpfe drin. Daraus speisen sich diese 18 Milliarden. Wenn man über diese Summen spricht und vor allem von dem, was jetzt erst noch kommt, weil das dicke Ende steht erst bevor, muss man sich, glaube ich, zwei Sachen klar machen. Das erste ist recht banal. Es gibt kein Sondervermögen, das sind Schulden, wie alles andere auch. Und diese Schulden müssen zurückgezahlt werden. Das zweite ist eigentlich noch wichtiger, vor allem in der damaligen Debatte. 2% vom Bruttoinlandsprodukt hört sich nicht so fürchterlich viel an. Wenn man es aber auf den letztjährigen Haushalt rechnet, wenn es nicht über Schulden bezahlt worden wäre, wäre das rund 19% des gesamten Staatshaushaltes gewesen, die allein ins Militär gegangen wären. Knapp 20% fürs Militär ist eine Menge. Das ist, glaube ich, auch vielen, die für eine Erhöhung der Ausgaben sich stark machen, in der Dimension nicht ganz klar. Und das eigentliche Problem ist, dass wir das jetzt nur als Zwischenstation erreicht haben, weil die eigentliche Erhöhung erst bevorstehen durch einen, ich nenne es mal freundlich, demokratietheoretisch fragwürdigen Akt, in dem sich Union, Grüne, SPD und FDP in der allerletzten Sitzung des Bundestags zusammengerottet haben, um eine Grundgesetzänderung gegen eine spätere Sperrminorität von AfD und Linke zu verabschieden. Ist es jetzt möglich, alles, was an über 1% des Bruttoinlandsprodukts an Militärausgaben stattfindet, von der Schuldenregel auszunehmen, ohne zeitliche oder mengenmäßige Begrenzung. Das ist ein Freibrief, den mal wieder da die SPD ausstellt, den sie nie wieder aus dem Grundgesetz rauskriegen. Aber ja. Infrastrukturprogramm mit 500 Milliarden wird auch relevante Militäraspekte haben, aber da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein. Wichtig ist, mit dieser Grundgesetzänderung war dann der Weg frei für unter anderem die deutsche Zustimmung für ein neues NATO-Ausgabeziel beim NATO-Gipfel im Juni 2025. Wie gesagt, letztes Jahr waren wir bei rund 2,1%. Jetzt ist das neue NATO-Ausgabeziel 5% Militärausgaben des Bruttoinlandsprodukts bis zum Jahr 2035 zu erreichen. Das haben alle NATO-Staaten unterzeichnet, bis auf Spanien, was als einziges Land sich diesem Druck auch widersetzt hatte. Deutschland hat den gegensätzlichen Kurs zu Spanien gewählt und ist dann kurz parallel zu dieser Entscheidung raus und sagt, wir machen das nicht 2035, wir erreichen das 2029 schon. Und hat gleich den entsprechenden Finanzierungsplan rausgegeben. Diese 5% teilen sich auf in 3,5% des Bruttoinlandsprodukts enge Militärausgaben, Verteidigungshaushalt, Waffen an die Ukraine und so Sachen. Und 1,5% Militärausgaben im weiteren Sinne, militärische Infrastruktur und so Dinge. Der Plan ist jetzt fertig. Bis zum Jahr 2029 sollen die Militärausgaben im engeren Sinne von aktuell diesen 90 Milliarden auf knapp 170 Milliarden steigen. Das sind aber dann nur in Anführungszeichen diese 3,5%. Rechnet man dann noch die Militärausgaben von 1,5% hinzu, kommt man im Jahr 2029 für Deutschland allein auf Militärausgaben von 240 Milliarden Euro. Der aktuell geplante Bundeshaushalt für das Jahr 2029 ist 573 Milliarden. Das heißt, wenn es nicht über Schulden finanziert werden würde, würden wir bei 41% des gesamten Bundeshaushalts landen, was ins Militär geht. Das ist eine immense Summe. Für die Europäische Union würde man knapp bei 1.000 Milliarden landen, wenn man das umsetzen würde. Mit diesem Geld wird jetzt natürlich allerlei veranstaltet, schon heute. Und wir können das alles mal X nehmen, wenn diese 5% erst umgesetzt werden. Alles unter diesem Rubrum der Kriegstüchtigkeit. Ich will mal wenigstens ein paar Sachen rausgreifen. Das Erste, was man feststellen kann, dieser 2014 recht nassforsch geäußerte Anspruch Deutschlands aus diesem Projekt Neue Macht, Neue Verantwortung mit Joachim Gauck als Lautsprecher, Deutschland als militärische Führungsmacht, erhält nun eine finanzielle Unterlegung. Das war bislang eben in dieser Weise nicht der Fall. Und da kann man zum Beispiel eben jetzt Friedrich Merz rausnehmen. Gleich in seiner ersten Regierungserklärung greift er diese Rhetorik auch auf. Europa erwartet, dass Deutschland Verantwortung übernehme. Dies bedeutet an erster Stelle eine Stärkung der Bundeswehr. Man werde die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, die die Bundeswehr braucht, um konventionell zur stärksten Armee Europas zu werden. Also da bricht sich dieser militärische Führungsanspruch auch Bahn. Zweiter wichtiger Bereich, so eine militärische Führungsmacht braucht natürlich auch entsprechendes Personal. Das klang gerade schon an. Die Verabschiedung des neuen Wehrdienstmodernisierungsgesetzes, die erstmal die Einführung eines neuen Wehrdienstes zur Folge haben wird. Hintergrund ist, die Bundeswehr hat aktuell rund 180.000 aktive Soldatinnen und Soldaten und will ihre Truppe auf 203.000 aktive Soldatinnen und Soldaten vergrößern und sie schafft es nicht. Alle YouTube-Serien, alles Popcorn im Tarnfleck und was weiß ich, hilft nichts, diese Zahlen zu generieren. Und das vor dem Hintergrund, dass der NATO zugesagt worden ist, ein Truppenkontingent und eine schnelle Erhöhung der aktiven Soldatinnen und Soldaten auf dem Korridor zwischen 255.000 und 270.000. Also eine immense Erhöhung, wo eigentlich für die Jugend klar ist, wo die herkommen sollen. Die Idee ist jetzt eben die Einführung dieses neuen Wehrdienstes, den man als freiwillig bezeichnet. Da tue ich mir ein bisschen schwer damit, weil er hat nun mal Zwangselemente. Also alle Jugendlichen eines Jahrgangs ab 2008 werden angeschrieben, aber die männlich gelesenen Jugendlichen müssen antworten. Und da kann man das erste Mal noch sagen, hat der Hund gefressen oder irgendwas. Aber beim zweiten Mal kriegt man auf jeden Fall eine Geldstrafe, wenn man das nicht macht. Wie es dann weitergeht, ist noch unklar. Und es gibt eine verpflichtende Musterung, vermutlich für alle Jugendlichen, sobald sie die Struktur haben. Also der Begriff der Freiwilligkeit hat da schon irgendwo auch Grenzen, auch wenn erstmal niemand, der es nicht möchte, verdonnert werden kann, zur Bundeswehr zu gehen. Aber es ist davor zu warnen, weil diese Fragebögen, die da ausgefüllt werden, dienen als eine Grundlage natürlich, wer im Spannungs- oder Verteidigungsfall eingezogen wird. Also es ist keine Lappalie, auch wenn man erstmal ankreuzt, man möchte da nicht mitmachen. Falls, und das ist völlig absehbar, die Bundeswehr nicht ausreichend Freiwillige finden wird, um diesen Wehrdienst zu machen, wird es in den nächsten Jahren immer wieder eine Überprüfung anheimfallen. Und falls man da aus dem Zielkorridor zu weit weg ist, kommt es dann zu einer Reaktivierung der Wehrpflicht, die sich dann Bedarfswehrpflicht nennt, inklusive eines, wie ich finde, im Augenblick noch recht ominösen Losverfahrens etc. Man kann also perspektivisch davon ausgehen, dass es zu einer Wiedereinführung der Wehrpflicht kommen wird. Diese Wehrpflichtigen brauchen Raum, plus auch die weiteren aktiven Soldatinnen und Soldaten, weiter Bereich. Die Bundeswehr wickelt die Rückabgabe von Liegenschaften, die sie an die BIMA abgegeben hat, wieder rück. Das betrifft insgesamt 200 Liegenschaften und das ist allein deswegen relativ brisant, weil in ganz vielen Städten auf diesen Liegenschaften schon relativ große zivile Wohnprojekte geplant sind und die deswegen häufig nicht angefangen werden konnten, weil da lange Erstaufnahmestellen drauf waren. Also mal ein paar Beispiele. Heidelberg trifft es am härtesten womöglich. Da war auf dem Gelände der Patrick Henry Village für 10.000 Menschen Wohnraum geplant. In einer Stadt wie Heidelberg, wo der Wohnraum wirklich eine hammerharte Sache ist. Kiel, Holtenau Ost, 5.000 Menschen geplant, auch auf Eis. Paderborn, 300 Wohnungen, Bielefeld 700. Könnte man noch mindestens 10 Stück irgendwie da ranführen. Was jetzt auch passiert, und das ist insgesamt ein Merkmal der Zeitenwende, gesetzgeberisch wird da jetzt weitergemacht und alle Hürden abgebaut. Da ist Baden-Württemberg gerade ganz vorne. Die haben parallel zu dieser Abgabe der Liegenschaften ein Gesetz rausgegeben. Da habe ich dann schon gestutzt. Also aus der Pressemitteilung zum neuen Gesetz der Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, BAWÜ. Wir befreien die Bundeswehr beim Bau von Anlagen, die der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands dienen, von allen materiellrechtlichen Vorschriften des Landes. Das betrifft unter anderem das Bauordnungsrecht, das Denkmalrecht, das Straßenrecht, das Wasserrecht und das Naturschutzrecht. Das gelte für Gefechtsstände, Geschützstellungen, Funkanlagen, Flugplätze, Kasernen, Versorgungslager, Wohnsiedlungen für Militärpersonen, also für alles, was man da bauen möchte. Das ist was Neues. Bislang wurde nur diskutiert unter Bürokratieabbau, dass die Bundeswehr nicht aktiv Genehmigungspflichten für rechtliche Grundlagen durchführen muss. Das hat es im Wortlaut, dass sie sich an rechtliche Grundlagen gar nicht mehr halten müssen. Und selbiges spielt sich auch im Bereich der Rüstungsindustrie ab. Ich könnte jetzt irgendwie ein paar launige Geschichten über die Pannen der Bundeswehr irgendwie Projekte erzählen, das kann ich aus Zeitgründen aber jetzt nicht machen. Ein ganz wesentliches Ding, was sich rauskristallisiert, ist eine Neuerung in der Beschaffungspolitik der Bundeswehr. Nämlich diese aberwitzigen Milliardenbeträge werden nicht mehr wie in früheren Jahren zu hohen Teilen in den USA investiert. Ein völlig neues Phänomen. Früher gingen unterschiedlich zwischen 30% und 40% in US-Projekte rein. Kürzlich gab es eine interne Planungsliste des Verteidigungsministeriums. Bei Politico ist die ins Netz gestellt worden. Über die nächsten 5 bis 7 Jahre Beschaffungsprojekte von 377 Milliarden, wo nur 5% aus den USA kamen. Es geht also darum, mit diesen Geldern einen deutschen oder zumindest europäischen Rüstungskomplex zu befördern. Das freut natürlich die deutschen Unternehmen, die davon irgendwie relativ profitieren. Ich aktualisiere immer den Kurs von Rheinmetall, wenn ich den Vortrag aufs Neue halte. Das ist ziemlich deprimierend, außer jetzt kürzlich. Da ist der Kurs von Rheinmetall gefallen, nämlich um 14%, als der Friedensplan, die 28 Punkte, vorgelegt worden ist. Ansonsten ist aber von 80 Euro im Jahr 2021 auf rund 1700, sind es, glaube ich, gerade gestiegen. Es gilt aber immer noch aus Bundesregierungssicht dafür Sorge zu tragen, dass diese ganzen Milliardengelder in den Aufwuchs eines deutsch-europäischen Rüstungskomplexes gestellt wird. Das können sie im Augenblick nur bedingt. Das heißt, es muss alles daran gesetzt werden, die Produktion hochzufahren. Das ist das, was man letztendlich unter dem Begriff der Kriegswirtschaft zu verstehen hat, nämlich, dass möglichst viel Hürden abgebaut und gesellschaftliche Teilbereiche in den Dienst und vor den Karren des Hochfahrens der Rüstungsproduktion gespannt werden. Da war maßgeblich Dezember 2024 die erstmalige Veröffentlichung der Ampelregierung noch einer nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie, wo viele Dinge drin standen, aber eben auch Abbau von gesetzlichen Ausnahme- und Erleichterungs- oder angemessene Ausnahme- und Erleichterungstatbestände, Abbau von Genehmigungshürden, Vorausbestellungen, Abnahmegarantien, Kapazitätsvorhalteprämien, das ist schon cool. Also auf die bloße Fähigkeit und nicht auf die Produktion kriegt man Geld. Priorisierte Belieferung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie im Krisenfall, also vor dem Bedarf von zivilen Unternehmen und Einstieg der Bundesregierung in kritischen Fällen in die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, wäre es Vorkaufsrecht bei TKMS, goldene Aktien bei Hensoldt und so weiter. Und was eben wichtig ist in all diesen Strategien und Papieren, ist dann immer noch irgendwie ein Absatz zu den Forschung- und Zivilklauseln mit dabei. Nämlich in diesem Fall, es müsse eine angemessene Priorisierung bei der Vergabe von Forschungsaufträgen eingeräumt werden, nämlich der Rüstungslandschaft. Die strikte Trennung zwischen ziviler und militärischer Forschung sei zu überdenken und es sei eine Diskussion über Zivilklauseln anzustrengen, um breitere Forschung zu ermöglichen. Das ist nur scheinbar defensiv formuliert, weil der Anspruch sozusagen, das alles abzuräumen, klingt da in diesen ganzen Sätzen mit, auch wenn man es gesetzgeberisch noch nicht gemacht hat. Da haben aus Sicht derjenigen, die das Geschäft betreiben, alle gesellschaftlichen Teilbereiche eben ihre Zuarbeit für das Hochfahren der Produktion mitzumachen. Union und SPD haben das natürlich alles übernommen. Das führt natürlich insgesamt zu einem Wandel unseres Wirtschaftsmodells. Sieht man gerade in allen möglichen Bereichen, wie vormals zivile Unternehmen in die Rüstung gehen, wie sich irgendwie da Gewichte verschieben. Wir sehen eine Verschiebung in unserer Gesellschaft, wie sich Militarisierung in allen möglichen Kapillaren, vom Gesundheitswesen etc., Logistik, Windkraftanlagen, Umwelt und so weiter eigentlich durchzieht. Ich möchte auf den letzten Punkt eben noch eingehen, der mir wichtig ist. Das alles wird uns teuer zu stehen kommen. Ich glaube, dieser Militarisierungsschub ist über die Bedrohung durch Russland nicht zu erklären, angesichts der Tatsache, dass allein die europäischen NATO-Staaten etwa einen Faktor 3 in Überlegenheit in allen Großgeräten heute schon haben. Weiß ich nicht genau, wo der Sicherheitsgewinn gegenüber Russland ist, wenn man einen Faktor 5 hat oder sonst irgendwo. Das wird, glaube ich, eher plausibel, wenn man das in einer Konkurrenzsituation mit den USA und den Versuchen einer Abnabelung denkt. Aktuell gibt es noch den Versuch, diese ganzen Rüstungsschub und die Milliarden wirtschaftspolitisch irgendwie schön zu reden, mit Aussagen, es könne ein olivgrünes Wirtschaftswunder geben. Das ist jetzt Handelsblatt, aber es basiert auf Rechnungen des arbeitgebernahen Instituts für Wirtschaft in Kiel. Die sind mit wirklich bizarren Verrenkungen irgendwie dazu gekommen, dass es eigentlich total okay sei, so viel in die Rüstung zu investieren, weil wenn man das mache, steige ja das Bruttoinlandsprodukt. Das ist nicht falsch. Wenn ich, wie die annehmen, 3,5%, also hunderte von Milliarden jährlich in die Rüstung packe, dann steigt mein Bruttoinlandsprodukt. Das ist wahr. Es steigt nur sehr gering und es gibt keine Studie, die mir bekannt ist, die nicht zum Ergebnis käme, dass nahezu jeder andere gesellschaftliche Sektor Faktor 4 bis Faktor 6 mehr Effekte zeitigt als die Rüstungsindustrie. Bei Arbeitsplätzen ist es genauso. Das heißt, die wissen auch selber, wenn man das ewig schuldenfinanziert macht, dann wird der Schuldendienst natürlich irgendwann zu einer echten Belastung. Der Schuldendienst wird hauptsächlich durch die Rüstungsausgaben zwischen 2025 von 30 Milliarden bis 2029 auf 67 Milliarden steigen. Das ist ein endliches Konzept. Übrigens für andere europäische Staaten noch viel mehr. Deswegen kriegen wir gerade eine Debatte, dass perspektivisch diese Militärausgaben nicht über die Aussetzung der Schulden regeln, sondern über Umschichtungen, wie man es nennt, im Haushalt stattfinden sollten. Und Umschichtungen im Haushalt in dieser Größenordnung, 240 Milliarden bei einem Gesamthaushalt von 573 2029, heißt ein Kahlschlag in allen Budgets. Deswegen haben wir gerade eine sehr unangenehme Debatte, die von interessierten Seiten seit einiger Zeit geführt wird, wo sie sich wirklich nicht scheuen, mit den Begrifflichkeiten Kanonen statt Butter offensiv umzugehen. Ganz vorne ist da Moritz Schularik, Chef dieses Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, der seinen Artikel letztes Jahr auch noch damit überschrieb, wir müssen aufrüsten für den Wohlstand, und gleichzeitig mit Kanonen und Butter rumhantiert, der also die Ärmsten der Gesellschaft aufforderte, für diesen Wohlstand den Gürtel enger zu schnallen. Das wird an alle Budgets gehen, insgesamt die Kahlschläge in den Unis werden weitergehen, etc. Das ist ein Riesending, glaube ich, vor dem wir stehen mit diesen Beträgen. Ich danke euch erstmal für die Aufmerksamkeit.
Vor einigen Monaten hatte ich in einem kurzen Artikel mit dem Titel Desi oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, geschrieben, wo ganz bewusst Bezug zum Film von Stanley Kubrick von 1964 genommen wurde. Dort wird geschildert, wie ein geistesgestörter US-General auf eigene Faust versucht, einen Atomkrieg gegen die Sowjetunion auszulösen. Zum Glück sind wir noch nicht so weit. Was ist passiert? Im letzten Jahr gab es ein Papier der EU-Kommission, in dem empfohlen wurde, die strikte Trennung von ziviler und militärischer Forschung aufzuheben. Dagegen hat sich die Hochschulrektorenkonferenz ausgesprochen. Dann gab es ein Papier vom BMBF, wo das Gleiche vorgeschlagen wurde. In Bayern existiert seit letztem Sommer ein Gesetz, das die Universitäten zur Zusammenarbeit mit dem Militär verpflichtet, wenn die Landesregierung es für nötig hält. Dagegen wird im Moment geklagt. In Deutschland gibt es an ca. 70 Universitäten und Forschungsinstituten Zivilklauseln, wo die Forschung auf zivile und friedliche Zwecke festgelegt wird. Und es gibt immer noch weitere Universitäten, die sich heute wieder eine solche Zivilklausel geben. Zivilklauseln gibt es sonst nur noch in Japan. Dort hat sich die Physikalische Gesellschaft verpflichtet, nicht an Rüstungsprojekten mitzuarbeiten. Gerade vor ein paar Wochen hat die DPG, Deutsche Physikalische Gesellschaft, zusammen mit der Physikalischen Gesellschaft Japans eine Erklärung veröffentlicht, Declaration for the Future, wo recht klar Position bezogen wird. Da steht, wir verpflichten uns als Physiker, zum Überleben und Fortschritt der Menschheit beizutragen, indem wir uns für eine friedliche Anwendung der Physik einsetzen. Wir fordern, die derzeitigen internationalen Verpflichtungen zu stärken, um sich der Beteiligung an Entwicklung, Produktion, Erprobung und dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen, insbesondere Atomwaffen, zu enthalten. Und wir fordern auch eine Lösung internationaler Konflikte mit friedlichen und diplomatischen Mitteln, ohne auf bewaffnete Gewalt zurückzugreifen. Das sind doch alles recht gute und positive Entwicklungen. Und bei DESI? Im Sommer letzten Jahres hat das Direktorium auf einer Belegschaftsversammlung angekündigt, zu überlegen, ob man das Institut und die Forschung auch für militärische Zwecke öffnen kann. DESI wurde am 18. Dezember 1959 offiziell gegründet als Institut der Elementarteilchenphysik. DESI wird finanziert zu 90% vom Bund, 10% Hamburg plus zusätzliche Mittel aus der programmorientierten Forschung. DESI betreibt Grundlagenforschung. In der Satzung steht nichts über zivile oder militärische Forschung. Ich denke, weil auch von Anfang an klar war, dass nur zivile Forschung betrieben werden soll. Erst 2013 wurde ein Leitbild verfasst, in dem steht, unsere Forschung dient zivilen und friedlichen Zwecken. Ich war seinerzeit im wissenschaftlichen Ausschuss an der Formulierung des Leitbildes beteiligt und eigentlich fanden wir alle, dass dieser Satz überflüssig, weil selbstverständlich ist. Der ehemalige Direktor von DESI, Helmut Dosch, hat in einem Spiegelartikel im Januar 2025 vorgeschlagen, im Leitbild das Wort zivil wegzulassen. Künftig sollte es nur noch heißen, unsere Forschung dient ausschließlich friedlichen Zwecken. Natürlich ist die Frage der Ausrichtung der Forschung essentiell und darüber muss diskutiert werden. Die Diskussion findet auch an anderen Helmholtz-Instituten und an Universitäten statt. Manche Helmholtz-Institute halten nach dieser Diskussion an ihren Zivilklauseln auch weiterhin fest. Von der Ankündigung, das Direktorium DESI für militärische Forschung zu öffnen, waren sehr viele schockiert. Es wurde sehr schnell eine Unterschriftensammlung gestartet, um sich klar gegen diese Pläne zu positionieren. Es haben mehr als 300 Mitarbeiterinnen von DESI unterschrieben und sich ausdrücklich verpflichtet, keine Militärforschung zu betreiben. Inzwischen ist die Unterschriftensammlung auch auf change.org öffentlich. mit mehr als 1000 Unterschriebenen. Es wurde eine Gruppe Science for Peace at DESI gegründet und die Diskussion bei DESI ist noch längst nicht abgeschlossen und es gibt immer mehr Kritik an dem Vorhaben. Science for Peace at DESI hat eine Seminarreihe gestartet, um die Hintergründe dieses Politikwechsels zu hinterfragen. Veranstaltungen zu internationaler Sicherheit mit Sprechern von der Hochschule der Bundeswehr im März und April diesen Jahres und im November hat der Ex-Brigadegeneral und ehemalige Militärberater von Angela Merkel, Erich Watt, zum Thema Krieg und Frieden vorgetragen. Alle Vorträge sind aufgezeichnet und auf der Webseite von Science for Peace at DESI zu finden. Interessant ist, dass alle Vortragende sich sehr deutlich gegen Kriegsvorbereitungen, Aufrüstung ausgesprochen haben und mehr Diplomatie einfordern. Aber vor allem, dass man den zivilen Charakter des Instituts beibehalten soll. Aber worum geht es bei der Diskussion bei DESI überhaupt? Geht es um Dual-Use-Debatten oder um mehr? Nach langem Hinhalten gab es im Juni 2025 dann ein sogenanntes Town-Hall-Meeting, wo genauere Vorstellungen präsentiert wurden. Man wolle aber nur nach genauer Prüfung Projektanträge aus dem Rüstungsbereich zu Untersuchungen bei Petra 3, das ist der Beschleuniger zur Erzeugung intensiver Röntgenstrahlung für Materialuntersuchungen, das wolle man zulassen, höchstens 10% hieß es. Der Campus soll sich nicht ändern, es soll auch kein gesonderter Sicherheitsbereich eingerichtet werden. Also alles ganz harmlos. Aber dann wurde dort doch eine sehr interessante Aussage gemacht. Einer der Direktoren sagte wörtlich, wir haben bereits Dual Use. Dual Use ist kein neues Thema. Was wir hier diskutieren, ist Single Use. Also klar militärisch orientierte Forschung zum Beispiel. Das war wirklich sehr klar. Aber was kann das denn sein? Auf einer Veranstaltung des Direktoriums, wieder das Direktorium, zum Thema Zeitenwende in der Wissenschaft, wurde der Leiter einer Beamline bei Petra 3 gefragt, ob es denn in der Vergangenheit Projektanträge gab, die aufgrund des Leitbildes abgelehnt wurden. Er hat bestätigt, dass es tatsächlich solche Anträge gab. Zum Beispiel sollte in einem Projekt Material, welches unter hohem Neutronenbeschuss stand, untersucht werden. Solches Material braucht man zur Ummantelung von Kernwaffen, wie er berichtet hat. Das ist es also. Nicht Dual Use, das haben wir bereits, wie berichtet wurde, sondern Single Use. So klar hat es bisher noch niemand formuliert. Dann wird eben auch klar, warum man überlegt, das Leitbild zu ändern. Denn Ummantelung von Kernwaffen braucht man für zivile Zwecke nicht. In einem Dreisat-Interview, wo auch die kritischen Studenten der Uni und wissenschaftliche Mitarbeiter von DESI zu Wort kommen, hat die Direktorin von DESI gesagt, es ginge um Materialuntersuchungen. Leichtes, aber doch stabiles Material für Drohnen und sehr stabile Metallplatten für Fahrzeuge, die über Minen fahren müssen. Eigentlich ist das doch alles sehr unbedenklich. Dazu muss man kein Leitbild ändern. Ich glaube, es geht um was anderes. Es geht um, wie der vorhin zitierte Direktor schon gesagt hat, es geht nicht um Dual Use, denn das haben wir bereits, es geht um Single Use. Ich glaube, man versucht uns etwas vorzumachen, um dann später viel einfacher Militärforschung betreiben zu können. Es geht um eine sehr langfristige Änderung der Wissenschafts- und Forschungspolitik. Diese neue Politik bei DESI, aber auch anderswo, hat nur sehr geringe Bedeutung für den Krieg in der Ukraine, der hoffentlich bald zu Ende sein wird. Es geht um sehr langfristige Ziele. Es geht dann vermutlich um die nächsten Kriege. Aber dieses Beispiel zeigt überdeutlich, wie wichtig ein Leitbild ist, damit man nicht in Militärforschung eingebunden wird. Aber es zeigt auch, wie sehr versucht wird zu verschleiern, um was es eigentlich geht. In eben besagten Town Hall Meeting wurden noch weitere sehr interessante Aussagen gemacht. Ein anderer Direktor sagte, Zitat, wir sind nicht neutral, wir sind wertegeleitet. Und aus dieser Werteleitung heraus ist es dann so, dass wir sagen, wir öffnen uns für sicherheitsrelevante oder militärische Forschung. Da ist die Zeitenwende wieder. Es gibt eine klare Abkehr von neutraler Wissenschaftspolitik hin zu einer wertebasierten Wissenschaftspolitik. Obwohl DESI ein nationales Forschungsinstitut war und ist, gab es doch sehr viele internationale Kontakte, zum Beispiel zu dem Institut für Hochenergiephysik in Zeuthen in der damaligen DDR, schon ab 1963 und dann wieder ab 1985 im Rahmen der Hera-Experimente. Auch zu anderen Instituten in der damaligen Sowjetunion gab es Kontakte. Zum Beispiel wurde 1978 ein gemeinsames Experiment gegründet, ARGUS, a Russian-German-United-States-Swedish Collaboration. Der Detektor ist noch heute am Eingang von DESY als Ausstellungsstück zu sehen. Aber es gibt und gab natürlich immer das Problem, dass verschiedene Firmen, mit denen bei DESY zusammengearbeitet wird, unter Umständen auch in der Rüstung tätig waren oder sind. So haben wir zum Beispiel 1991 im wissenschaftlichen Ausschuss die Zusammenarbeit von DESY mit Rüstungsfirmen im Zusammenhang mit dem Bau von Hera behandelt. Aber diese Zusammenarbeit beschränkte sich auf verschiedene Produkte. Es gab keine gemeinsame Forschung an Produkten für das Militär. Es gibt in dieser Wissenschaft immer wieder Bereiche, die sowohl zivil und friedlich wie auch militärisch von Interesse sind. Das klassische Beispiel ist ein Küchenmesser, das sich zum Zwiebelschneiden gut eignet, mit dem man auch sehr große Verletzungen zufügen kann. Aber im Krieg wurden Schwerter verwendet. Das gleiche Prinzip, nur lassen sich mit einem Schwert nur sehr schwer Zwiebeln schneiden. Also es kommt sehr wohl darauf an, wofür man etwas entwickelt. Oder ein anderes Beispiel, Pattern Recognition ist wichtig in der Teilchenphysik, zum Beispiel bei Experimenten am CERN oder auch bei DESY. Aber die gleichen Prinzipien werden auch zum Verfolgen von Raketen benutzt oder strahlenharte Elektronik. Aber wie beim Messer und Schwert braucht es doch zusätzliche Entwicklungen, um die Ergebnisse militärisch nutzen zu können. Die Aussage, alles sei dual-use-fähig und daher zivil wie auch militärisch nutzbar, greift einfach zu kurz. Es kommt darauf an, mit welchem Ziel etwas entwickelt wird und ob alle Ergebnisse für alle veröffentlicht werden und somit allen zugänglich sind. Das heißt nicht, dass man sich nicht um die Anwendungen kümmern soll. Genau das Gegenteil sollte man machen. Aber wir müssen sehr wohl fragen, wer und mit welchem Interesse an bestimmten Projekten beteiligt ist. Ich möchte hier auch den Unterschied zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung diskutieren. Nicht um zu sagen, das eine wäre besser als das andere, sondern einfach um Unterschiede deutlich zu machen. In der Grundlagenforschung, zum Beispiel wie sie lange Zeit bei DESY und CERN betrieben wurde, teilweise immer noch betrieben wird, geht es um die grundsätzlichen Fragen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Um diese Fragen zu beantworten, braucht man Beschleuniger, große Detektoren. Und dort wird Technologie verwendet, die auch für das Militär und Rüstungsindustrie von Interesse ist bzw. verwendet wird. Zum Beispiel strahlenharte Elektronik oder bestimmte Materialien oder künstliche Intelligenz oder. Das darf man nicht unterschätzen und man muss sehr genau prüfen, was wofür gemacht wird. Aber es ist ein Unterschied, ob man strahlenharte Elektronik für ein Teilchenphysikexperiment entwickelt oder ob man etwas Ähnliches direkt für das Militär tut. Zumindest die Intention ist entscheidend und es ist entscheidend, ob die Ergebnisse der Forschung für alle veröffentlicht werden oder nicht. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt. Grundlagenforschung wird betrieben, ohne eine Anwendung im Blick zu haben. Es geht um die grundsätzlichen Fragen. Nur dadurch waren all die internationalen Kooperationen mit Wissenschaftlerinnen aus allen Ländern möglich. Daher ist es umso problematischer, wenn nun auch die Grundlagenforschung für militärische Forschung geöffnet werden soll. Denn damit entzieht man der Grundlagenforschung die Grundlage und bringt sie in die Nähe der angewandten Forschung. Zum Beispiel in Russland sind im Augenblick sehr viele Physiker noch in der Grundlagenforschung tätig, weil es eben eine Möglichkeit ist, nicht direkt an Militärforschung beteiligt und angebunden zu sein. Das ist positiv. Und hier mit dem Aufruf, es müssen doch alle zusammen für den Krieg forschen, bewirkt man das Gegenteil. Das ist sehr bedenklich. Aber trotz des Leitbildes, dass die Forschung zivilen und friedlichen Zwecken dient, gibt es bei DESY auch direkte Kooperationen mit Rüstungsfirmen. Es gibt ein Projekt im Bereich der Astroteilchenphysik, Ultrasat, bei dem eine Weitwinkelkamera auf einem Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht werden soll, um unter anderem Gravitationswellen nachweisen zu können. Dieses Projekt wird vom Weizmann-Institut in Israel zusammen mit DESY durchgeführt. Eigentlich recht unbedenklich wäre da nicht die Zusammenarbeit mit dem israelischen Rüstungskonzern Elbit Systems und Israel Aerospace Industries. Auf der Elbit-Webseite werden vor allem Waffensysteme vorgestellt. Es wird für kampferprobte Systeme geworben und Krieg wird als Videospiel dargestellt. Die Entwicklung von hochauflösenden Weitwinkelkameras ist wichtig für die Zielerfassung im Krieg. Der ehemalige Projektleiter bei DESI vermutete in einem Artikel, dass Elbit Systems die Weitwinkeltechnologie aus Ultrasat in Aufklärungssatelliten nutzen konnte, da die Kamera recht einfach für den sichtbaren Bereich umgewandelt werden kann. Eine sehr aufschlussreiche Grafik über die Verwendung von Know-how aus dem Ultrasat-Projekt für militärische Zwecke wurde ganz einfach von ChatGPT erstellt. Es ist erstaunlich, wie genau das funktioniert. Sowohl im Gaza-Krieg wie auch im Krieg gegen Iran spielte und spielt Elbit Systems eine entscheidende Rolle. Gerade jetzt vor dem Hintergrund dieses schrecklichen Krieges gegen Gaza, des Genozids gegen die Bevölkerung von Gaza, darf es keine Kooperation mit einem Rüstungskonzern geben, der aktiv am Krieg beteiligt ist. Das Beispiel des astrophysikalischen Projektes Ultrasat, das für reine Grundlagenforschung konzipiert war und ist, zeigt, wie gefährlich die Zusammenarbeit mit Rüstungskonzernen sein kann, auch wenn es sich um Kooperation im zivilen Bereich handelt. Es muss ausgeschlossen werden, dass Ergebnisse aus der Grundlagenforschung direkt in die Waffenproduktion und damit für einen Krieg verwendet werden. Deshalb ist gerade jetzt, wo ganz gezielt mit Dual-Use-Programmen geworben wird, die Formulierung, die Einsetzung von effektiven Zivilklauseln wichtig, will man nicht wie im Falle der Kooperation mit Elbit an einem fürchterlichen Krieg gegen die Bevölkerung beteiligt sein oder den Krieg stillschweigend dulden. Aber zurück zur Auseinandersetzung um das Leitbild bei DESI. Von den ursprünglichen Plänen, das Leitbild zu ändern, wird im Augenblick nicht mehr gesprochen. Man hat sehr wohl begriffen, wie gefährlich das ist und dass dies in der Belegschaft und auch in der Bevölkerung gar nicht gut ankommt. Das ist ein riesig großer Erfolg. Aber wir dürfen nicht nachlässig werden. Man versucht immer noch und immer wieder Militärforschung möglich zu machen. Das heißt, sicherheitsrelevante Forschung, wie unsere Direktorin gesagt hat. Es ging ja nur um Materialuntersuchungen, leichtes und doch stabiles Material für Drohnen, Metallplatten für Fahrzeuge, die über Minen fahren müssen. Es wird versucht, das klein zu reden, um dann in einiger Zeit sagen zu können, das haben wir schon immer gemacht, also ist der Schritt zu direkter Militärforschung nicht mehr so groß. Deshalb haben wir von Science for Peace ID sie vorgeschlagen, das Leitbild konkreter zu fassen. Und zwar wie folgt, dass der Vorschlag, das Institut und die Mitarbeiterinnen wollen mit ihrer Forschung dem Frieden, dem friedlichen Zusammenleben und der Völkerverständigung dienen. Sie arbeiten deshalb an zivilen Projekten. Direkte Militärforschung findet nicht statt. Alle wissenschaftlichen Ergebnisse werden veröffentlicht und allgemein zugänglich gemacht. Und darüber hinaus wird gefordert, dass bei Dual-Use-Projekten ein friedensstiftender Charakter vorhanden sein soll. Und dazu sollen friedensstiftende Maßnahmen begonnen werden, zum Beispiel durch gemeinsame Projekte mit Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Ländern mit dem Ziel der Annäherung und Aussöhnung. Dazu könnten die Antragsteller einen Beitrag in einen Fonds einzahlen. Es soll eine wissenschaftliche Begleitung von Dual-Use-Forschung stattfinden, zum Beispiel durch gemeinsame Projekte mit dem ZNF und dem Institut für Friedensforschung, Sicherheitspolitik und der Universität. Es sollen regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen zu Sicherheit und Frieden veranstaltet werden und regelmäßige Diskussionen und Neubewertungen von Dual-Use-Forschung durchgeführt werden. Auch in der Ausbildung und Promotion muss es eine Abschätzung der Folgen der eigenen Forschung geben. Und im Studium müssen die Themen Technikfolgenabschätzung, Rüstungskontrolle, Sicherheitspolitik und Ethik der Naturwissenschaften behandelt werden, um die Folgen der eigenen Forschung einzuschätzen. Und die Verantwortung der Naturwissenschaften, auch der Naturwissenschaftlerinnen, muss betont werden, gelebt und auch vorgelebt werden. Wie seinerzeit Fridays for Future geschrieben haben, selbst ChatGPT weiß es, gilt das auch für die Zivilklauseln. ChatGPT hat sehr schön 10 gute Gründe für die Einführung und den Erhalt von Zivilklauseln zusammengefasst. Da steht demokratischer Auftrag, Wissenschaftsfreiheit schützen, nicht schwächen, Vermeidung von Mission Creep, Reputation, öffentliches Vertrauen, Innovationskraft durch zivile Problemorientierung, Ethik als Standortvorteil, Sicherheitsforschung bleibt möglich, Hochschulen sind strukturell ungeeignet für Wehrforschung, Verantwortung gegenüber den Studierenden und europäische Werte. Und damit schließe ich.
Dies waren Inputs von einer Veranstaltung am Deutschen Elektronen-Synchrotron in Hamburg vom Januar 2026.